Ganz herzlichen Dank euch, ihr habt uns mit reingenommen in die Dankbarkeit. Dankbarkeit nicht nur vom Erntedank, sondern dankbar zu sein, dass wir so einen gewaltigen Gott haben. Vater, ich danke dir. Oder, und da bin ich plötzlich gestockelt, du lässt deine Kinder nie im Stich. Und ich dachte, habt ihr das alle mit Überzeugung und voller Freude gesungen? Ich habe gestern am Nachmittag einen Besuch gemacht bei jemandem, der jemanden verloren hat. Und er hat gesagt, ich fühle mich im Stich gelassen. Jemand tief Gläubiges. Und plötzlich passieren noch viele mehr Sachen in diesem Umfeld, und du hast das Gefühl, wo ist jetzt der Gott? Wo du am Sonntag vielleicht darüber singst und sagst, er lässt mich nie im Stich. Und du hast plötzlich das Gefühl, alles um dich herum fängt an zu zerbrechen. Und ich glaube, wir können im Kopf schon sagen, der Gott ist immer da. Und doch manchmal so gefühlsmässig hast du das Gefühl, jetzt lässt er mich wirklich im Seichel hocken. Und ich glaube, es gibt bei allen manchmal so Punkte, wo du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr. Jetzt reicht es. Vielleicht, wenn dir die Ehe der letzte Nerv raubt, also das ist unter uns ja nicht so, aber du kennst sicher jemanden, der wieder jemanden kennt, wo das so ist. Oder der Job, wo du musst sagen, es reicht keinen Tag länger. Oder in der Schule, wir haben zwar heute nicht so viele Junge da, die sind alle in einem Wochenende. In der Schule, oder auch daheim mit den Eltern, du fühlst dich ungerecht behandelt und du willst schon lange ausziehen und sagen, jetzt reicht es. Du fühlst dich gemobbt, vielleicht durch Lehrer, Chef, Problem mit dem Vermieter. Ich weiss nicht, ob du so Situationen kennst, wo du musst sagen, jetzt, irgendwo kommt jetzt so der Punkt, wo es nicht mehr schlimmer werden kann. Der Punkt, wo ich muss sagen, jetzt ist fertig, ich packe es nicht mehr. Und das ist mehr als Entmutigung. Das ist irgendwo ein Punkt, den wir nicht täglich erleben. Aber vielleicht da oder dort, wo wir sagen, ich kann nicht mehr. Oder ich sage meinen Kindern etwa, wenn ich irgendwo so am Ende bin, dann sage ich, ich mag einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist irgendwie von einem Komiker, den habe ich so cool gefunden, den könnte man übernehmen. Ich kenne das. Und wir erinnern uns heute daran, an unseren Held David. Und ich glaube, das, was wir heute miteinander anschauen werden, ist genau so ein Punkt. Er war am Ende. Wir haben vor einer Woche von Dani gehört, Kapitel 27. Er ist ins Philisterland gegangen und hat dort noch die letzte Hoffnung gesehen und denkt, okay, beim Find, von meinem Find, dort bin ich am sichersten. Und das Mal hat so funktioniert gegenüber anderen Mal. Und er ist dort zum König Achish und hat tatsächlich Unterschlupf gefunden. Und ich habe gedacht, ich bringe euch heute mal noch Karten mit, dass wir das miteinander anschauen können, wo der David sich hat aufgehalten hat. In der Hoffnung, sie kommt. Kannst du auf die Folie mal drücken? Das geht gar nicht mehr. Kannst du mal schauen, ob du die Dings herbringst mit dem. Und er hat sogar eine Stadt bekommen, der David Ziklag. Das ist gerade der Grenze gelegen zwischen dem Philisterland und zwischen dem Land von Israel. Und er hat dort einen Ort bekommen, hat aber auch Preise müssen zahlen für die Gunst. Der König Achish hat ihm einfach gesehen, an meiner Leute in Ruhe, wenn dein ehemalige Volk quasi angreift, ist das kein Problem, du kannst dort deinen Raubzug machen. Und der David hat dort natürlich schon ein bisschen Skrupel gehabt und ist nachher ins Südland zu den Amalekiter und hat dort vor allem seinen Raubzug gemacht. Schon etwa 16 Monate lang, wo wir müssen sagen, David, was ist mit dir passiert? Es hat mir mal jemand gefragt und gesagt, du, müssen wir über David predigen? Das war doch so ein anständiger Kerl, der hat nie etwas Falsches gemacht. Wenn ihr die 16 Monate anschaut, die hier war, da war er einer der übelsten Kerlinnen. Und es war noch so, er hat die Amalekiter angegriffen und hat dort alles bodenneben gemacht. Die Leute alle umgebracht, weil er Angst hatte. Ja, die könnten ja berichten dem König und dann wäre es auch nicht so gut. Und ich habe gedacht, ist hier ein anderer David im Spiel oder was war los? Und ich glaube, die Situation hat ihn so weit gebracht, dass er einfach ein Leben hat gelebt und müssen sagen, es war unglaublich gewesen. Können wir es nochmal versuchen? Da waren wir schon mal. Überfordert. Okay, es geht nicht. Und jetzt ist sogar der Zeitpunkt gekommen, der Achish, der hat ja nichts Schlechtes gehört, der Philisterkönig, und hat gefunden, mit dem David in Kampf zu sein. Das ist eine tolle Sache, der hat eine tolle Truppe, hat ihn eingeladen nach Gad. Und er gesagt, komm, du sollst mein eigener Leibwächter sein. Wir haben heute, oder wir haben in dieser Zeit, den grossen Angriff geplant, nämlich auf Israel, auf Saul. Und ich wäre froh, du würdest mich unterstützen. Das ist unglaublich, wenn ihr Kapitel 28, 29 lesen, dort geht es um das. Und nachher kommt der Achish mit anderen Philisterkönigen zusammen und die sagen, wer hast du da im Schlepptau? Und er sagt, der David, super Mann, ist meine Leibwache. Und die anderen Könige haben kalte Füße bekommen und gesagt, du, wenn da etwas in die Hose geht, wenn der plötzlich irgendeinen Sinneswandel hat, sobald es auf israelischem Boden steht, das ist uns zu heiss. Und die anderen Philisterkönige haben gesagt, genau, hier war Ziklag, das ist das, wo er gewohnt hat, David. Und hier nach dem Bach Besor, wir werden heute von dem noch hören, da war das Amalekiterland. Und statt dass er hier wäre eingefallen gegen sein Land, Israel war etwa dann zumal so gross, ist er hier angezogen und hat hier alles seine Raubzüge gemacht. Und hier war sein König, der ihm Ziklag zur Verfügung gestellt hat. Und er ist nachher mit dem König zusammen auf Affekt gegangen, wo sie sich gesammelt haben, die Philister, für nachher später hier oben einzufallen und Israel zu schlagen. Und sie waren nachher hier zu Apek, wo die anderen Könige haben gesagt, komm, ohne uns. Wenn der plötzlich irgendwo, wenn das Klick macht in seinem Hirn und der ist mitten unter uns und dreht plötzlich sein Schwert gegen uns. Und nachher, in dieser Zeit, sind sie allein hochgezogen und der David ist wieder zurückgegangen auf die Ziklag. Und jetzt kommt so etwas das, was ich den Eindruck hatte, das war der Tiefpunkt von David. Und das lesen wir im Kapitel 30, die Verse 1 bis 3 Mal. Wir lesen da, und als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, auf der Rückreise, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Eigentlich war ja mit diesem Gegenschlag zu rechnen. Der David hat hier Hunger in den Amalekiter so gewütet. Und irgendeiner muss mitbekommen haben, der David zieht da auf in den Krieg, jetzt ist der Zeitpunkt günstig. Und sie haben quasi im David heimgezahlt, was er ihnen lange Jahre angetan hat. Und jetzt kommen die Krieger heim. Völlig am Ende. Kaputt von ihrem Marsch und finden ihr Dorf ebenerdig. Zerstört, mit Feuer verbrannt. Kinder und Frauen, alles, was ihnen lieb und wert war, war weg. Und ihr müsst mal den Vers 4 und 5 lesen, was da abgegangen ist in diesen Leuten. Das waren nicht einfach Weicheier, das waren kampferprobte Kerlinnen. Da erhob David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jesreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters, waren gefangen, weggeführt worden. Da erhob David und das Volk ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Dann ist das Augenwasser ausgegangen. Das hat nicht mehr geprägt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geheult habt, bis ihr nicht mehr heulen konnte. Die waren einfach am Boden. Alles war zerbrochen. All das, was sie jahrelang dafür gekämpft haben, alles zerstört. Der Vers beschreibt etwas von dem Entsetzen, von dem untröstlichen Schmerz, der da war. Ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst. Wir können es vielleicht mit dieser Vase darstellen. Das hat mir meine Frau gesagt, vielleicht geht sie dann nicht kaputt, aber jetzt ist sie doch noch kaputt gegangen. Aber im falschen Ort. Aber dann kommst du vielleicht so, die Deko haben wir auch gerade noch zerstört, da geht einfach alles kaputt, sogar noch das um dich herum. Und du hast das Gefühl, kommst du vielleicht so vor wie davor, haben wir jetzt wirklich gerade ein bisschen ein Tauwabohu. Einfach zerstört, den Boden zerschlagen. Kennst du Situationen, wo auch in deinem Leben alles zerbricht? Und es ist ja erstaunlich, wenn nicht alles ist kaputt gegangen, dann kommt sicher noch einer mit dem Hammer und haut dir irgendwo noch eins. Und geht noch mehr kaputt. Und du hast das Gefühl, es geht gar nicht mehr. Das kann sein, ein Unfall. Oder du verlierst den Job. Oder du verlierst vielleicht einen lieben Angehörigen, eine Krankheit, die dich trifft. Und du fühlst dich am Ende einfach am Boden zerstört, kaputt. Ich weiß nicht, ob du so Sachen kennst in deinem Leben, wo alles zerbricht. Du hast das Gefühl, es geht gar nicht mehr tiefer. Und nachher kommt es noch einmal schlimmer. Vielleicht kennst du auch solche Situationen im geistlichen Bereich. Gerade wenn wir irgendwo schon angeschlagen sind, dann kommt der Teufel und hält noch eins oben drauf. Oder auch da, wo Satan Sachen zerstört. Auch im geistlichen Bereich ist für mich die Begebenheit so zu einem Bild geworden. Da werden Menschen wie geraubt. Da werden Menschen wie Gefangenschaft geführt. Und geistlich passiert ja das auch so. Um uns herum haben wir so viele Menschen, die gefangen sind. Die in Gefangenschaft geführt wurden vom Satan. Die nichts wissen vom ewigen Leben. Die nichts wissen vom Evangelium. Vielleicht erleben wir es da oder dort mit Kindern, mit Angehörigen, die vielleicht mal noch auf dem Weg waren und wie hier plötzlich einfach sie weggeführt worden, in die Irre sind geführt worden. Und so viel geht kaputt. Jesus selber hat mal über Israel brüllt, über Jerusalem. Auch weil es nicht erträgt, dass Menschen verloren gehen. Dass so viel Zerstörung und Leid und Not da ist. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie reagieren wir, wenn wir am Ende sind. Und es war für mich tröstlich, sie hier machen es nicht anders als wir. Es gibt eigentlich zwei Reaktionen. Wenn alles zerbricht, werden entweder Menschen bitter. Das kann man mit dieser Scherbe. Die ist verletzend. Also ich weiß nicht, wer da mal einer will gegen mich. Oder man wird müde. Man lässt sich einfach definitiv fallen und bleibt liegen. Und sagt, ich habe Kraft gar nicht mehr. Und wir sehen, dass wenn alles zerbricht, werden Menschen bitter. Der David hat seine eigene Familie verloren gehabt. Und jetzt passiert es. Vers 6. David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Die Menschen haben bittere Erfahrung gemacht und jetzt hat irgendein Sündenbock her müssen. Die Frage ist, wieso sollen die Menschen ihren Anführer umbringen? Der, der ihnen eigentlich zum Teil die Existenz gesichert hat. Aber wenn ich so die Geschichte von David anschaue, merke ich, in den letzten 16 Monaten ist irgendetwas nicht mehr so gelaufen. Ist der Mann nach dem Herzen Gottes falsche Wege gegangen? Und das hat sich hier gerecht. Und die Männer haben, glaube ich, irgendwo genug gehabt. Haben ihn wollen umbringen. Und ich glaube, es ist auch bei uns bis heute so, wenn wir in Not geraten, wenn uns etwas Schlimmes passiert, dann sucht man schnell nach Schuldigen. Ich kenne das in meinem eigenen Leben. Wenn irgendetwas passiert, wenn es mies geht oder so, dann ist schnell der Ehepartner schuld. Oder ich habe ja so viele Arbeitgeber von euch, da kann schnell einer von euch schuld sein und ärgere mich über jemanden und sage, aber der ist schuld, das ist wegen dem. Wir werden bitter. Und ich bin erstaunt, wie der David in dieser Situation umgeht. Man hat den Eindruck, wie es macht Klick und er sagt, irgendetwas ist falsch gelaufen in meinem Leben. Und wir lesen im Vers 6, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Der Umgang mit der Bitterkeit, aus der Nähe zu Gott neue Perspektiven und neue Kraft gewinnen. Ähnliches hat schon der Moses gemacht. 2. Mose 17,4. Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Oder er hat die Nerven blank gelebt. Es hat irgendeinen müssen den Kopf her haben. Und wir wollten den David hier wie auch den Moses steinigen. Und in seiner grössten Not, ich glaube, wo der David wirklich am Ende war, kennt er keinen anderen Ausweg, der sagt, ich muss zu Gott zurück. Ich glaube, er ist mal auf die Knie gegangen und hat gesagt, ich habe mich von dir entfernt. Das tut mir leid. Ich habe meine Wege gewählt. Ich habe versucht, selber etwas zu tun. Ich habe mich versucht, selber zu retten. Und ich glaube, er hat etwas von dieser Gnade gespürt, die Gott ihm gegenüber hat. Und wo er gewusst, hier kann ich wiederkommen. Ich glaube, wenn du am Ende bist, wenn alles zerbricht, vielleicht gerade eure Bitterkeit in, nicht zuerst den Finger zu erheben und zu sagen, da, sondern mal zu Gott zu gehen, zur Ruhe zu kommen. Rückzug aus dem Getriebensein. Es ist für mich gut, wenn ich etwa Zeit habe, also Zeiten wir auch nehmen und mal in die Ferienwohnung von meinen Eltern gehen oder mal einfach rausgehen, gehen laufen und sagen, Herr, jetzt musst du mir heute helfen, dass ich es richtig büscheln kann. Was jetzt abläuft, ist nicht in Ordnung. Wo wir neue Kraft können tanken können, wo wir mit Gott können ins Gespräch kommen, wo wir irgendwo wieder zur Ruhe kommen. Und interessant, der David hat nicht mehr handeln, wie er bis jetzt gehandelt hat. Er hat den Priester gerufen und hat Gott befragen. Er hat gesagt, Gott, wie sollen wir jetzt weitergehen? Wir lesen im Vers 7, und David sprach zu Abiathar, dem Priester, dem Sohn Achimelechs, bring mir doch das Ephod, das ist das Los. Und als Abiathar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen, werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Der David weiß nicht mehr, wie es weitergeht und er fragt den Priester und sagt, wirf für mich das Los. Und das Los kann entweder Ja oder Nein bedeuten und der Priester hat dann zumal Eindrücke, die er hatte, unter Umständen noch weitergeben. Und das macht hier der Abiathar auch und sagt, ja, du sollst gehen. Zieh in den Kampf und Gott wird mit dir sein. Du wirst sie einholen und du wirst gewisse Rettung schaffen. Da, wo alles im Boden zerstört ist, da, wo Bitterkeit regiert, da sucht der David eins, wieder Gott. Kommt selber zur Ruhe, befragt Gott und lässt sich neue Perspektiven schenken. Und mit dem hat er auch wieder vor seinen Leuten stehen und hat gesagt, Leute, wir wollen mit Gott weiterfahren. Ich habe eine neue Perspektive. Gott hat geredet und hat uns einen Weg gezeigt. Und der Weg aus der Bitterkeit heraus heisst, wieder neu nach Gottes Plan zu leben. Und das ist nicht immer einfach. Die waren auch kaputt von ihrem Marsch und jetzt nochmal in den Krieg zu ziehen. Und ich merke auch für uns, wenn wir gerade bitter sind, der andere ist die Schuld, den sollte man mal. Also ich habe auch schon manchmal innerlich so einem Krägel genommen, oder? Das ist eigentlich eher dem Dani seine Art, aber... Und nachher den wieder loslassen und sagen, du hast glaube ich nicht das Richtige. Und Gott zu fragen, was ist dran? Und dort ist der schwierigste Punkt, nachher wirklich auch zu tun, was Gott uns sagt. Ich merke manchmal, wir besuchen Konferenzen, wir besuchen Evangelisationen, Missionsveranstaltungen, Gottesdienste. Wir haben uns mit so viel gefüllt. Aber manchmal komme ich mir selber, vielleicht auch wir uns als Christen vor, wie ungläubige Gläubige. Wir glauben. Aber in unserem Leben regiert viel Unglauben. Weil wir das, was Gott sagt, gar nicht tun. Wir haben nicht den Glauben daran, dass da etwas passiert, dass sich etwas verändert. Wir wissen äußerlich oder im Kopf alles, aber innerlich gehen wir Wege, wo Gott schon lange denkt, hey, wieso traust du mir nicht? Und erstaunlich, der David geht. Er geht, zieht gegen die Amalekiter raus, rennt nach, findet unterwegs noch einen Verwundeten, einen ägyptischen Sklav, der krank ist, der die Amalekiter heil liegen. Und der päppelt er auf und sagt, oh, ich brauche ein paar Geheiminfos, wo sind die Amalekiter? Und der ist so gnädig, sagt, wo das sie sind. Der David fängt die. Und nachher Vers 17. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück und David nahm alle Schafe und Rinder und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sie sprachen, das ist Davids Beute. Eigentlich ein Happy End. Aus der anfänglichen Bitterkeit hat Gott eine neue Perspektive geschenkt. Weil der David als Leiter ist vorangegangen, hat die Ruhe gesucht. Und Gott hat mit einbezogen und gesagt, jetzt müssen wir Gott fragen. Vielleicht auch für dich, wenn du bitter bist. Vielleicht ist jemand in deinem Leben, der dir unglaublich auf den Geist geht. Wo du musst sagen, der ist einfach die Schuld. Oder die. Oder vielleicht das ganze Gremium oder was auch immer. Vielleicht mal wieder neu zur Ruhe zu kommen und zu sagen, Gott, was möchtest du in dieser Situation? Vielleicht auch mit jemandem anders zusammenbeten und sagen, wie komme ich aus dem raus? Vielleicht braucht es manchmal auch so Priester, die wir uns zur Seite nehmen und sagen, wie können wir das lösen? Wir können sagen, okay, hier war Happy End. Vielleicht geht es nicht immer so schnell wie hier. Aber hier ist noch etwas anderes passiert. Hier hatten es nicht nur Leute, die bitter waren, sondern hier hatten es auch Leute, die sind einfach geblieben liegen. Mit denen konntest du wirklich nichts anfangen. Die sind da gelegen. Und wir lesen das im Vers 10. Dort sind 200 Mann zurückgeblieben. Wenn alles zerbricht, ist nicht nur die Bitterkeit, die da ist, sondern auch die Müdigkeit. Und die können einfach nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr, haben die sicher die meisten gesagt. Und David jagte nach, er und 400 Mann. Und 200 Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Erinnert ihr noch daran, der Bach Besor? Das war wie eine Barriere. Und die haben gesagt, hier kommen wir nicht mehr drüber. Wir mögen nicht mehr. Wir sind fertig, wir sind fix und fertig. Sie waren müde, wirklich müde. Und sie haben aufgegeben. Und ich merke, das passiert auch bei uns. Einfach Leute, die nicht mehr mögen. Der Urs hat letzten Sonntag in der Einleitung gesagt, es hat jedes Mal irgendwo in seinem Leben so eine depressive Phase oder so eine Ermüdungsphase, die er einfach wie nicht mehr macht. Wo es irgendwo über ihm wie alles zusammenbricht. Und dann macht man einfach nicht mehr. Und ich merke, gerade in unserer Gesellschaft von Leistung versteht man das nicht. Wenn einer nicht mehr, ist doch nicht möglich. Klemm dich mal ein bisschen Füdeln, ein bisschen Vitamine rein. Dann geht das schon wieder. Und ich merke, Leute, die das selber nicht erlebt haben, die können das wie nicht nachvollziehen. Dass Leute, die zum Teil sich intensiv eingesetzt haben, alles haben gegeben. Jahrelang vorderster Front gestanden, einfach plötzlich nicht mehr mögen. Die Luft aus ist. Und das ist das, was wir oft erleben in unserem Alltag. Vielleicht du selber nicht, aber vielleicht neben dir Menschen, die nicht mehr mögen. Die Frage ist, wie gehen wir mit Müdigkeit um? Bitterkeit haben wir angeschaut. Aus dem Beschenktsein durch Gott andere beschenken. Ich möchte kurz die Szene noch einmal aufnehmen von David. Es steht hier so nicht im Text drin. Aber ich habe mir überlegt, dass sie 400 Kämpfer sind die Amalekiter nachgejagt. Es muss ein riesen Fest gewesen sein, wo die 400 Mann auf ihre Frau getroffen sind. Weil sie können retten. Stell dir mal vor, du wärst die Frau gewesen, der und du findest die Mani rein. Und dann fragst du mal einen von den anderen und sagst, du, wo ist der mein Kerl? Und er sagt, du, der liegt am Bach Besor und ist im Sünneln. Und du denkst, hallo? Ich bin hier gefangen von den Amalekiter und der ist im Sünneln. Macht Therapiesitzungen oder was auch immer. Und ich bin hier in Not drin. Auch die 400 Krieger, die sie zurückgekommen sind, haben sie gesagt, oh, wir haben geschafft, die haben gesündelt. Das steht nicht so drin im Text. Aber die einfach nicht mehr mögen. Die hier den Lohn verdient haben, das sind wir. Die anderen. Die, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Die sollen weg. Da ergriffen alle Männer Belials unter denen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben. Außer jedem seine Frau und seine Kinder, die sollen sie wegführen und gehen. Mit diesen müden Typen wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind die, die gekrampft haben. Ob die Frauen oder die Krieger, es zeigt mir etwas von dem, was manchmal auch bei uns vielleicht abgeht. Vielleicht erlebst du es am Arbeitsplatz, vielleicht erlebst du es da in der Gemeinde, wo plötzlich merkst, da mag jemand nicht mehr. Und dann geht es uns vielleicht gedanklich wie diesen Frauen, die denken, du, hallo, was läuft hier falsch? Wo wir vielleicht manchmal müssen sagen, hey, so Leute wollen wir nicht. Und ich glaube, als müde Kämpfer bist du dir wieder letzte Dreck vorgekommen. Deine Frau kommt zurück, schaut dich einfach mal mit vorwurfsvollem Blick an und sagt, du, hallo, wieso bist du nicht dabei gewesen? Die anderen Kämpfer wollen die Jäger aus dem Weg haben. Und ich glaube, dann ist es noch mieser gegangen als vorher. Und mir erstaunt, wie der David hier reagiert. Ganz Angst. Schon nur, wo er herkommt. Vers 21. Und als David zu den 200 Männern kam, die so ermattet gewesen waren, dass sie David nicht nachfolgen konnten und am Bach Besor geblieben waren, da zog sie David und dem Volk, das mit ihm war, entgegen. Und David trat zum Volk und grüßte sie freundlich. Er ist den Leuten entgegengegangen und hat sie freundlich grüßt. Er hat nicht gesagt, du mit euch, ich die nichts zu tun haben, schaut, dass ihr abfahrt, nehmt eure Frau, euer Kind und nachher nicht mehr. Nein, er sagt, er hat sie freundlich grüßt. Und noch weiter, Vers 23 und 24. Da sprach David, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören? Sondern wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Der David sagt, Leute, wir sind so reich beschenkt worden. Gott war mit uns, wir hatten den Sieg. Bildet euch nicht etwas ein auf das, was ihr selber gemacht habt. Und die in Anführungszeichen, nur bei den Geräten geblieben, die sind zurückgeblieben. Die sollen genau gleich viel Anteil haben wie die anderen auch. Es erinnert mich an die Stelle, wo Jesus das Gleichnis braucht, in Matthäus 12, wo er sagt, die 11 Stunden gearbeitet haben und die 1 Stunde gearbeitet haben, bekommen den gleichen Lohn. Das ist für uns Schweizer ein schwieriges Thema. Potztausend. Ja, stellt euch das mal vor, du hast ein Geschäft, der Ursula hat einen Stunden-Lastwagen arbeiten und der andere 11 Stunden-Lastwagen fahren und die bekommen beide gleich Lohn. Die haben Ghetto dort. Unser Schmied kannst du zutun, oder? Das funktioniert nicht. Und hier sagt der David die Leute, egal, der nicht im Kampf war und der, der im Kampf war, Gott ist der, der es geschenkt hat. Und es sollen alle gleich viel haben. Ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Der Sieg ist nicht unser Werk. Ich glaube, die Geschichte am Bach Besor, die kann uns als Gemeinde etwas zeigen. Es gibt Menschen, die müde sind. Und das ist okay. Das ist kein Problem hier. Der David sagt, das gibt es. Und wenn du müde bist, dann lehre hier draus, es ist okay, wenn ich müde bin. Ich muss sagen, es wäre gut, wenn du nicht in dieser Situation abhocken würdest. Aber selbst dann sagt David, okay, dann ziehen wir halt nur mit 400 Mal weiter. Und sagt, das ist gut. Gönn dir die Ruhe, du brauchst sie. Jesus hat auch mit seinen Jüngern, zum Beispiel Markus 6, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind und wo wir ein wenig ausruhen können. Es braucht die Zeiten. Und ich glaube, wenn du dir müde vorkommst, es ist alles zerbrochen um dich herum, du machst einfach nicht mehr, dann nimm dir die Zeit und sag, jetzt setze ich ab. Jetzt mache ich einfach mal gar nichts mehr. Jetzt gehe ich nicht mehr Ruhe. Oh, vielleicht ein paar komisch rumschauen und sagen, nein, ich brauche den Sitz. Leute, ich wünsche mir eine Gemeinde, wo Leute dürfen absitzen und einfach mal ein Stück Pause machen. Wo nicht alle sagen, du hast gesehen, der oder die ist ausgestiegen. Jetzt haben wir ein Loch, die lassen uns dann schön in der Scheisse hocken oder der. Sondern sagen, ist okay. Gott wird schauen, wir wollen ihm vertrauen, dass er hier wieder Möglichkeiten schafft. Der Bach Besor zeigt mir, es ist okay für da, wo alles zerbrochen ist, um auch einfach abzulegen. Und wenn du zu den Starken gehörst, dann spar dein Urteil über die Müden. Geschichte vom Bach Besor und auch Jesus zeigt uns, dass wir die Müden nicht verurteilen sollen. Die vielleicht mal weniger geleistet haben. sondern wir sollen ihnen die Ruhe gönnen. Wir sollen ihnen sogar gleich viel geben, wie wir selber haben, quasi eingenommen. In der Gemeinde ist das natürlich noch viel einfacher. Oder ein bisschen einfacher. Wir sollen mit ihnen auch das teilen, was wir erlebt haben. Das, was wir vielleicht erfahren haben. Sie sollen Teil bleiben vom Ganzen. Und etwas von dem mitbekommen, im geistlichen Sinn, was wir auch miteinander haben, vielleicht dürfen erfahren und erleben, wo sie vielleicht kein Teil haben dürfen davon sein. Wenn wir am Ende sind, wenn alles zerbricht, dann braucht es einen guten Umgang miteinander. Da, wo Menschen bitter sind und da, wo Menschen müde wurden. Und ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, für uns selber, da, wo du bitter wirst, Gott zu suchen. Da, wo du müde bist. Einfach auch mal dürfen zu sagen, jetzt brauche ich mal Pause. Aber auch der Umgang mit Verbitterten, vielleicht Menschen, die verbittert sind, zu Jesus dürfen zu führen. Vielleicht wieder eine neue Perspektive zu schenken. Da, wo Menschen müde wurden, mit diesen Menschen einen Weg zu gehen. Für mich ist es eine eindrückliche Begebenheit, die wir hier lesen, wo ich zuerst denke, oh je, David, was machen wir mit dir heute Morgen? Und gleich plötzlich zu entdecken, es tut sich wie etwas auf, was sich in unserem Leben spiegelt. Da, wo alles zerbricht, gibt es Bitterkeit und Müdigkeit unter uns. Und ich glaube, der David lehrt uns hier einen guten Umgang. Und ich möchte auch Menschen Möglichkeit geben, die vielleicht bitter sind, die vielleicht müde sind. Auch heute Morgen, wir haben schon vor einer Woche Möglichkeit angeboten zum Gebet. Vielleicht bist du bitter und vielleicht brauchst du einen Priester. Wir haben keine Priester, aber wir haben Haufen gute Leute, die auch mit Gott unterwegs sind. Was vielleicht wieder neue Perspektiven braucht. Wo wir wieder den Blick irgendwo weglenken von dem, was uns gerade kaputt macht. Und wieder den sehen, der uns den Weg weisen will. Aber vielleicht erlebst du auch Müdigkeit und musst sagen, ich mag nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und es gibt es Grösseres und Schöneres, als zu Gott zu kommen und vielleicht von ihm her wieder neu ermutigt zu werden. Wir wollen im Anschluss den Gottesdienst auch so halten, wie vor einer Woche. Die sagen mal, ich möchte einfach für mich beten. Oder ich möchte mal einfach vielleicht mir etwas von der Seele reden. Dann habt ihr Mut, vorzukommen. Und die anderen sind herzlich eingeladen, uns Kaffee. Aber einfach auch die Möglichkeit, einander zu schenken. Ich glaube, das sind wir als Gemeinde einander schuldig. Da, wo Menschen haben erlebt, dass alles zerbricht. Da, wo vielleicht Bitterkeit und Müdigkeit uns auffressen, dass wir da einander helfen, auch in dieser Art und Weise. Lasst uns nicht nur heute, sondern auch vielleicht im Gespräch, im Kaffee, ein Ort sein, wo wir dürfen zu Bitterkeit stehen, wo wir dürfen zu Müdigkeit stehen und dürfen einander zur Hilfe werden aus diesen Situationen heraus. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, manchmal sind in unserem Leben wirklich Situationen und wir kommen uns vielleicht vor wie der Krug hier im Boden. Alles verschlagen. Und wir sehen irgendwo keinen Weg mehr, wie das irgendwo anders werden könnte. Und uns wurmt vielleicht Bitterkeit. Wir wissen genau, wer die Schuld ist. Oder wir mögen gar nicht mehr darüber nachdenken und sind wie einfach kaputt. Und du siehst uns. Du hast einen David erträgt mit all diesen Wegen, wo er in eine falsche Richtung ist gegangen. Und du möchtest nichts mehr als uns in diesen Situationen begegnen. Uns Mut machen und neue Perspektiven schenken. Uns Mut machen und neue Kraft schenken. Auch wenn es vielleicht nicht so schnell geht. Auch wenn es vielleicht Zeit braucht. Schenke uns heute Morgen, aber auch sonst Mut. Zu dem zu stehen, was uns bewegt. Wie auch hier in dieser Begebenheit. Und dass wir dürfen einander aufhelfen, damit wir gemeinsam wieder vorwärts gehen können. Damit wir gemeinsam wieder dürfen für dein Reich einstehen. Danke, dass du einfach auch heute Morgen Menschen, die bitter sind, Menschen, die müde sind, begegnest. So wirklich ganz neu lassen, still sehen. Ganz neu lassen, still erfahren und still erleben lassen.